Vor kurzem war ja Florian Hom bei uns im Büro und wir haben zwei Interviews gemacht und am Ende hat ja der Florian sein Buch unterschrieben. Dreimal, hier auch mit schöner Widmung. Ja, ihr könnt es ja sehen. Und wir hatten ja gesagt, wir verlosen dieses Buch. So, und jetzt haben ich glaube, über 900 Leute haben mitgemacht. Ne? Über 900 Leute haben mitgemacht. Und wie macht man das jetzt? Tja, so macht man das. Hier steht Gewinner. Hier steht noch nichts darunter, aber ihr werdet gleich sehen. Wir haben jetzt hier wir haben etwas programmiert, sodass jetzt hier die Namen kommen. Also wir ziehen jetzt nicht einfach aus dem Hut, sondern wir machen es jetzt so. Und wenn ich das jetzt hinbekomme, gibt es jetzt also drei Gewinner, die jetzt diese Bücher bekommen. So, und ich muss also jetzt klicken auf Schwarz. Nein, ich muss auf F9 klicken und auf Schwarz. So, jetzt muss ich irgendwann mal loslassen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und der erste Gewinner des ersten Buches ist Reinhold Walter. Lieber Reinhold, herzlichen Glückwunsch. Dieses Buch geht jetzt zu dir. So, ihr schreibt es hoffentlich schön mit. Reinhold Walter. Und wir haben es ja hier auch auf Video. Also der untrügliche Beweis, wer es ist. So, der nächste. Ich muss hier wieder F9 drücken und los geht's. Und jetzt sieht vielleicht der ein oder andere seinen Namen durchlaufen und denkt, halt an, halt an, halt an. Aber nein, wir machen es ein bisschen spannend, damit auch mal die auf den hinteren Plätzen kommen. Und ich fange wieder an, rückwärts zu zählen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start. Und der nächste Gewinner ist Florian Weber. Florian, herzlichen Glückwunsch. Du siehst, es lohnt sich bei uns vorbeizuschauen, auch mal mitzumachen. Florian, das zweite Buch an dich und auch hier mit Widmung von Florian Hom. Das ist ja toll. Florian bekommt ein Buch von Florian. Ey, wenn das nicht perfekt ist. So, und jetzt der dritte Gewinner. Wir lassen es wieder laufen. Und ja, es ist ein tolles Buch. Ich habe es in der Zwischenzeit übrigens auch gelesen. Und wirklich spannende Dinge drin. Ich stimme jetzt nicht allem zu, aber man kann definitiv was aus diesem Buch heraus lernen. So, und jetzt fangen wir wieder an, rückwärts zu zählen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start. Und es ist erneut ein Mann, und zwar diesmal Christian Wolfsteiner. Christian Wolfsteiner, lieber Christian, auch für dich dieses Buch hier und auch hier, du siehst es mit Original, Unterschrift und Widmung, viel Erfolg in Erfüllung, dein Florian Hom. Also geht dieses Buch an dich zu. An der Stelle nochmal danke an Florian Hom, dass er diese Bücher mitgebracht hat. Vielen, vielen herzlichen Dank. Die Videos sind super angekommen. Ganz, ganz viele Kommentare zusammen jetzt alle beide Videos, ich glaube 40.000 Aufrufe. Also große Klasse. Und wenn euch das gefallen hat, dann schreibt das jetzt unter das Video, was eigentlich jetzt erst kommt. Also jetzt im Nachgang kommt das eigentlich jetzt erst. Und dann machen wir sowas öfters mal, weil ich bekomme ja ständig Bücher und es ist kein Problem, auch mal ein, zwei, drei mehr zu bekommen. So, und jetzt geht das eigentliche Video los, also los geht's. Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe. Hier geht es um die Themen Börseninvestment, Unternehmertum und zu Gast heute ist wieder Sven Lorenz von undervaluedshares.com. Und ich habe es euch im letzten Video mit ihm versprochen, wir sprechen heute über eine der Studien, die du veröffentlicht hast auf deiner Webseite. Und zwar geht es da um da geht es um Porsche, na, eigentlich nicht den Autohersteller. Klar, Porsche denkt jeder, das ist der Autohersteller. An der Börse ist es allerdings nicht. Und warum trotzdem die Porsche-Aktie so eine wahnsinnig spannende Story aktuell ist und warum man mal darüber nachdenken könnte, darin zu investieren, darum geht es im heutigen Video. Sven, schön, dass du da bist.
Freut
Und
mich.
los geht's. Ich habe in deinem Buch, was wir schon im letzten Video hatten, was Spannendes gefunden. Und zwar, wie gesagt, das Buch ist von 2007 und da gibt es ein Kapitel, das heißt, Steigen Sie ein, wenn Einheimische vor einem Investment warnen. Das hat damals überhaupt nichts mit Porsche oder Volkswagen zu tun gehabt. Aber wenn wir heute in Deutschland eine Umfrage machen würden und würden sagen, was hältst du von der Volkswagen-Aktie? Da würden, glaube ich, die allermeisten so hier machen.
Die Erfahrung habe ich auch selber schon gemacht.
Also um Gottes Willen, Volkswagen oder Porsche, ganz, ganz schlimm. Die Autos schon noch okay, aber an sich, das ist eine ganz schlechte Firma und das ist, sind Verbrecher und so weiter und so fort. Und selbst bei uns hier in Zwickau, wir haben ja ein großes Volkswagenwerk, fast 8000 Beschäftigte. Auch da ist die Stimmung gegenüber diesem Unternehmen nicht unbedingt die beste. Und auch ich muss sagen, ich war bis vor ungefähr einem halben Jahr einfach auch nicht so wahnsinnig überzeugt von Volkswagen, was sich mittlerweile geändert hat. Und unter anderem hat auch deine Studie ein bisschen mit dazu beigetragen. Die ist noch nicht ganz so alt, aber erzähl mal bitte aus deiner Sicht, Sven, warum glaubst du oder warum ist Porsche momentan so eine spannende Story? Warum ist Volkswagen momentan so eine spannende Story? Weil eigentlich gibt es doch über die nichts Positives zu sagen.
Korrekt. Und ich kann da vielleicht einfach mit einer kleinen Anekdote anfangen, die so ein bisschen auch in das reingreift, was du aus dem Buch gerade zitiert hast. Ich erinnere mich daran, 2005, 2006 habe ich zusammen mit einigen Kollegen aus London habe ich mitgewirkt bei der Gründung eines Deutschland-Immobilienfonds, eines Wohnimmobilienfonds. Und damals brachten wir diverse institutionelle Anleger von London nach Berlin. Und ich machte damals schon die Erfahrung, zu dem Zeitpunkt wollten die wenigsten Deutschen etwas über Immobilien in Deutschland hören. Und also Immobilien in Berlin, da war viel Leerstand und strukturschwache Regionen und so weiter und so fort. Also es wurde da sehr viel über Probleme gesprochen. Die Deutschen kaufen ja sowieso keine Immobilien, die mieten ja. Wenn man jetzt mal die letzten 14 Jahre sich anschaut, wie sich die Immobilienpreise in Berlin entwickelt haben, man sieht dann einfach, dass mitunter im Heimatland sozusagen etwas, was super Qualität und tolle Aussichten hat, vielleicht nicht so wahnsinnig geschätzt wird, aufgrund von verschiedener Historie und jeder hat da so seine eigene, ist geprägt durch die eigenen Erfahrungen. Es ist sehr interessant zu sehen, das Doppelkonstrukt Porsche Volkswagen, und es ist ja so, die an der Börse notierte Porsche Holding ist ja nichts anderes als ein Investmentfonds, der eigentlich ein einziges Investmentobjekt hat, nämlich die Volkswagen-Aktie. Die Porsche SE hat ja ungefähr 92% ihres Anlagevermögens in Volkswagen-Aktien investiert.
Stammaktien.
Und hält dort 53,1% im Moment aktuell. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie der Unterschied ist in der Wahrnehmung in Deutschland und im Ausland, wo Investoren und Anleger vielleicht mit weniger Vorbehalten oder persönlichen Prägungen herangehen und es ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen sachlicher sehen. Und um da noch eine Anekdote oder vielleicht einen sehr, sehr plastischen Fall aufzuführen, im Januar, und ich weiß gar nicht mal, ob das überhaupt hier in den deutschen Medien irgendwo aufgetaucht ist, im Januar ist der Betriebsratschef von Volkswagen nach New York gereist und hat sich dort mit institutionellen Anlegern getroffen, um über die Volkswagen-Aktie zu sprechen. Und ich meine, es ist ja schon mal eine sehr ungewöhnliche Grundvoraussetzung, dass ein Betriebsratschef nach New York reist, um sich mit institutionellen Anlegern zu treffen. Und ich war da zwar nicht persönlich dabei, habe aber ausführliche Berichte gelesen aus diesen Meetings, die dort geführt wurden. Und die kamen sehr gut an. Und da wurden halt eben Themen besprochen, die letztlich dann auch in meiner Studie oder auch in meinen allgemeinen Gedankengängen zum ganzen Themenkomplex Porsche Volkswagen mich zu dem Schluss verleitet haben, dass diese Aktie so der klassische Fall ist dessen, was ich suche, die asymmetrische Verteilung zwischen Chance und Risiko. Nach unten ist da sehr wenig Risiko. Alles, was an schlimmen Themen bei Volkswagen bekannt ist, die Prozesse, Dieselgate, E-Autos und so weiter und so fort. Wenn man sich das mal nüchtern anschaut und sich wirklich ganz unvoreingenommen die Faktenlage anschaut, dann sind die potenziellen Risiken und die schlechten Faktoren schon im Kurs mehr als enthalten. Und gleichzeitig gibt es dann jetzt eben, und das ist das, sagen wir mal, der Kerngegenstand meiner Studie auch, es gibt diverse Faktoren, die noch nicht auf dem Radarschirm der meisten Anleger sind, die dazu führen könnten, dass die Bewertung mal wieder nach oben geht. Und da wird es dann spannend.
Lass uns vielleicht mal so ein paar Punkte, die man immer wieder im Gespräch hört, wenn es um Volkswagen geht, lass uns die mal kurz auseinandernehmen. Das, was man ganz häufig hört, ist, es gibt diesen großen Staatsanteil. Das Land Niedersachsen hält ja, glaube ich, hat über 20% der Stimmrechte bei Volkswagen. Und allein aus dem Grunde ist es dem Unternehmen nicht möglich, quasi richtig wirtschaftlich unterwegs zu sein, richtig Veränderungen voranzubringen. Wie ist deine Sicht darauf?
Also es ist sicher mal richtig, dass Volkswagen zum Beispiel auf der Personalseite einen aufgeblähten Personalapparat hat. Und es gibt verschiedene Kennzahlen, die kann man sich da anschauen. Man läuft da immer so ein bisschen das Risiko, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Aber zum Beispiel ist es so, dass bei Volkswagen die Personalkosten pro Auto, wenn man die Personalkosten des Konzerns auf jedes einzelne produzierte Auto umlegt, da sind bei Volkswagen über 6.000 Euro und bei Peugeot zum Beispiel nur 2.000 Euro. Mhm. Also man kann da schon argumentieren, dass durch Gewerkschaften, Regierungseinfluss, Historie und so weiter und so fort, dass da Probleme auf der Personalseite liegen. Das ist korrekt und das hat sicher auch einen Ursprung in dem Staatsanteil und der ganzen Historie des Unternehmens. Gleichzeitig ist es aber auch so, man muss in die Zukunft schauen und nichts ist in Stein gemeißelt. Und man muss sich fragen, zum einen, was sind denn die Interessen des Staates? Das ist das Land Niedersachsen. Und wenn man sich anschaut, welcher Prozentsatz des Steueraufkommens des Landes Niedersachsens aus VW oder aus VW-Zulieferern kommt, dieses ganze Land hängt am Tropf von Volkswagen mit all den Verzweigungen. Und naturgemäß haben die auch ein riesiges Interesse daran, dass dieses Unternehmen und alle Zulieferer und alle verbundenen Unternehmen erfolgreich sind und profitabel sind und sich für die Zukunft fit machen und im globalen Wettbewerb der Autoindustrie erfolgreich sind. Und deswegen, und da kommt jetzt der eigentliche Schluss, den der Anleger meines Erachtens ziehen muss, deswegen ist es auch durchaus so, dass ein vernünftig agierender Manager, ein vernünftig agierender CEO Veränderungen herbeiführen kann. Das muss man in der richtigen Form machen, mit einer gewissen Diplomatie. Aber es wurde jetzt zum Beispiel eben und ganz massiv auch vorangetrieben durch die Eigentümerfamilien Porsche Piëch, die da ja einen noch viel größeren Anteil haben, wird jetzt das Thema Personalkosten angegangen, ernsthaft. Das ist schon am Laufen, das ist jetzt kein Plan, sondern das ist alles schon unterwegs. Da gibt's den Zukunftsplan, der sieht vor, dass bestimmte Personalschichten abgebaut werden. Das allerbeste Beispiel dafür, und das macht auch so ein bisschen klar, wieso das alles weniger schwierig ist, als das manch einer vielleicht darstellt. Zwischen 2007 und 2015 stiegen die Personalkosten im Verwaltungsbereich um das Dreifache. Der Umsatz ist im gleichen Zeitraum nur um das Doppelte geschrieben. Das heißt, VW hat wirklich in dieser Zeit den Verwaltungsapparat aufgebläht. Und Verwaltungsmitarbeiter lassen sich natürlich relativ leichter abbauen als jetzt zum Beispiel irgendein spezialisierter Kfz-Mitarbeiter. Denn Verwaltungsmitarbeiter finden auch woanders in der Wirtschaft kommen wieder unter. Und da hatten wir jetzt einen Plan festgelegt, der vorsieht, dass Kosten abgebaut werden. Und ich bin immer fast schon ein bisschen amüsiert, wenn ich in den großen Wirtschaftsmedien drüber lese, der Umsatz von VW im letzten Quartal ist 2% rauf oder 2% runter. Das große Thema bei Volkswagen und damit in der Verlängerung bei der Porsche Holding sind in den nächsten Jahren definitiv Kosteneinsparungen. Da ist so viel an Kosteneinsparungspotenzial da, dass das wirklich das Thema ist, mit dem sich Anleger beschäftigen sollten. Ob jetzt in China 2% mehr oder weniger Autos verkauft werden, klar, das spielt alles irgendwo eine Rolle, aber das ganz große Thema sind Kosteneinsparungen. Und da ist eine Unternehmerfamilie am Werk, die das Potenzial sieht. Die haben Erfahrung darin. Das Land Niedersachsen wird dem nicht in den Weg stehen, wenn das vernünftig gemacht wird. Deswegen ist ja zum Beispiel auch jemand wie der Betriebsratschef von Volkswagen dann mal bereit, sich mit institutionellen Anlegern zu sprechen. Man zieht da jetzt an einem Strang und deswegen sehe ich bei Volkswagen auf operativer Ebene in dem Bereich, den du jetzt angesprochen hast, zum Beispiel kein großes Problem, sondern gigantische Chancen, die da jetzt nach und nach angegangen werden.
Man kann ja auch Personal zum Beispiel abbauen, indem man einfach weniger neue Mitarbeiter einstellt als alte Mitarbeiter jetzt aus Altersgründen zum Beispiel ausscheiden oder sowas.
Korrekt. Ne? Also das sind ganz normale Managementfragen. Da ist überhaupt nichts Dramatisches. Und in einem Konzern mit so vielen Mitarbeitern und so vielen Zweigen und Möglichkeiten zu variieren und zu managen und vielleicht hier ein bisschen was zu machen und da ein bisschen was rumzuschieben, hängt das von der Qualität des CEO ab. Und der CEO, wir sprachen da auch im Vorgespräch kurz drüber, der Herbert Diess, hat für 2 Millionen Euro eigenes Geld, Aktien gekauft, Insiderkauf des Vorstandsvorsitzenden. Das ist ja auch mal eine Aussage und eine Ansage.
Ist ja zumindest auch mal eine Hausnummer. Also 2 Millionen, das ist schon...
Das sind keine 10.000 Euro, das sind 2 Millionen Euro. Das ist echtes Geld.
Ja.
Auch für den,
ja. Genau. Zweiter Punkt ist natürlich das, was nach wie vor auch täglich bei uns in den Medien ist, Dieselgate. Dass VW da mit allen anderen ganz, ganz viel falsch gemacht hat, auch in seiner Kommunikation hinterher, brauchen wir nicht darüber reden.
Absolut.
Und jetzt steht aber immer noch so im Raum, dass man sagt, okay, die müssen Milliarden und Abermilliarden an Strafen demnächst noch zahlen für diese Dieselschummelei, die sie da gemacht haben. Wie ist da denn der wirkliche Stand?
Also zum einen muss man schon mal ganz klar sehen, dass eigentlich erstaunlicherweise, vielleicht aber auch nicht überraschenderweise, Volkswagen heute mehr Autos verkauft als vor Ausbruch des Dieselgate-Skandals, was ja schon im Grunde genommen ein aberwitziger Erfolg ist, gleichzeitig aber auch zeigt, für die meisten Konsumenten macht dieser Skandal wesentlich weniger aus als jetzt für vielleicht den ein oder anderen Journalisten, der sich an dem Thema ein bisschen festgebissen hat. Und natürlich war das ein schlimmes Vergehen. Es war auch nicht das erste Mal, dass ein Autokonzern oder das Volkswagen so einen Fehler gemacht hat in der Hinsicht. Und da wurden riesige Milliardensummen dann, mussten gezahlt werden als Schadensersatz. Und es laufen nach wie vor Prozesse. Gleichzeitig ist es aber so, dass sich mittlerweile relativ klar abzeichnet, in welcher Bandbreite dieser Schaden bestehen wird. Man kann das beziffern. Man kann auch ganz klar sagen, dass Volkswagen die Finanzkraft hat, um das in Anführungszeichen relativ einfach zu bezahlen. Das sind natürlich Riesensummen, aber die Börse hat da viel schlimmere Annahmen gemacht. Der Kurs ist ja relativ dramatisch zurückgekommen seither. Gleichzeitig haben sich mittlerweile einige von diesen Prozessrisiken erledigt, andere wurden bezahlt. Dann gibt es so ein paar Sonderaspekte, wie zum Beispiel in Amerika, wo in dieser Vergleichslösung mit der Regierung hat Volkswagen eben auch 2 Milliarden Dollar investiert in ein amerikaweites E-Tankstellennetzwerk, sodass diese Strafe mittlerweile ja auch ein Asset wird, denn mit der Verbreitung von E-Autos und dem großen Push, der da gemacht wird, ist natürlich so ein Tankstellennetzwerk auf einmal Geld wert, sodass was als Strafe angesehen wurde, auf einmal dann ein Asset wird. Und das wird über die nächsten 10 Jahre bezahlt. Das wird wahrscheinlich so im Durchschnitt gesehen pro Jahr ein geringerer Betrag werden. Das ist im Kurs enthalten und das ist die Vergangenheit. Also das ist aus Anlegersicht, denke ich mal, weitgehend verdaut und kein Grund, um jetzt panisch von der Volkswagen- oder Porsche-Aktie Abstand zu nehmen.
Dritter Punkt, du hast gerade angesprochen, Elektromobilität, das ist das ganz große Thema. Da war Tesla der Disruptor, der alle aufgemischt hat. Mittlerweile ja schon ganz spannend, wenn man mal seit Anfang des Jahres sich das anschaut, sieht man, dass Tesla rein weg vom Aktienkurs, nachdem man jetzt endlich da ist, wo man hin wollte. Also Tesla produziert mittlerweile richtig ordentlich Autos, hat immer noch Schwierigkeiten, bekommt sie nicht so richtig an die Leute rangebracht. Aber der Aktienkurs spannenderweise seit Jahresanfang, obwohl man jetzt profitabel ist, bricht jetzt plötzlich über 20% ein zum heutigen Tag, wo wir das Interview hier aufnehmen. Wenn man sich dagegen Volkswagen anschaut oder auch Porsche, sieht es ganz anders aus. Thema Elektromobilität. Wo steht denn der Volkswagen momentan? Was sind die großen Herausforderungen, Batterien etc.?
Genau, also das Thema E-Auto ist ja fast schon, hat ja schon einen religiösen Charakter für manche Leute. Da geht es ja um einen Glaubenskrieg buchstäblich. Und da ich selber kein Auto fahre und keinen Führerschein habe, bin ich da neutraler Beobachter, denke ich mal. Und ich habe mich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe gar nichts gegen Tesla. Ich habe da selber schon drin gesessen und finde das alles ein tolles Auto. Und was der Elon Musk da aufgezogen hat, Hut ab, muss man ganz klar sagen. Gleichzeitig muss man aber auch zum Beispiel mal das Beispiel aufführen, Volkswagen und SUVs. Volkswagen hatte diesen SUV-Trend ja völlig verpasst und ist jetzt aber heute europaweit der Marktführer im Bereich SUV-Verkäufe. Und es ist ja eigentlich auch wieder nichts Überraschendes, wenn man ein bisschen Lebenserfahrung hat und sich ein bisschen im Wirtschaftsleben auskennt. Die großen Konzerne sind eigentlich nicht die, die Innovation bringen. Die Innovation wird von Disruptoren wie Musk und Tesla gebracht. Und dann kommen aber die großen Konzerne irgendwann ziehen nach, bringen ihre anderen Assets mit ein, wie zum Beispiel das weltweite Vertriebsnetzwerk, das Volkswagen hat, das einfach wahnsinnig viel wert ist. Der Markenname, das Bewusstsein der Leute. Hier in Deutschland zum Beispiel ja auch, wie viele Leute würden sich einen Tesla in die Garage stellen und ihrem Nachbar zeigen, wie reich sie sind. Hier kauft man sich vielleicht eher einen VW, weil dann ist man sozusagen auf der sicheren Seite und man macht das, was alle anderen machen. Und natürlich wird das Thema E-Auto an Prominenz weiter gewinnen. Gleichzeitig ist es nicht so, als würden von heute auf morgen nur noch E-Autos verkauft werden und alle kaufen auf einmal Tesla. Also man kann sich ja mal vor Augen führen, Autos weltweit werden im Durchschnitt zwischen 10 und 14 Jahren lang eingesetzt. Das heißt, selbst wenn man jetzt heute anfangen würde, 100% E-Autos zu produzieren, müsste man 10 bis 14 Jahre lang quasi nach und nach Autos ersetzen. Und so schnell geht's ja nicht. Und die verschiedenen Schätzungen, die es so aus diversen Quellen gibt, die alle natürlich auch immer ihre eigenen Tendenzen und ihre eigenen Vorlieben damit einbringen, die sind die, dass es zwischen 2025 und 2030 weltweit irgendwo zwischen 6% und 15% an E-Autos im Bestand geben wird. Das ist eine Menge, das ist ein riesen Geschäftsfeld. VW muss sich da vorbereiten, da muss man was anbieten. Ganz klar, machen sie ja jetzt auch, ist ja eine große Offensive angezeigt. Aber zum Beispiel die These, die ja vor einiger Zeit mal von einem amerikanischen Wirtschaftsprofessor in den Medien rumgereicht wurde, dass es im Jahr 2030 keine Volkswagen mehr geben wird, weil dann ist ja alles nur noch E-Autos und das haben die ja völlig verpasst, ist natürlich völlig übertrieben. Und diese Einsicht, dass dieser ganze Brei nicht so heiß gegessen wird, wie er gekocht wird, das wird sich auch an der Börse wieder durchsetzen und dann kommen irgendwann einfach wieder die Ertragszahlen und die anderen fundamentalen Faktoren von Volkswagen stärker zum Tragen und in der Verlängerung dann wieder bei Porsche. Und das wird dann interessant für die Anleger. Und ich denke, diese Phase, die läuft jetzt gerade an.
Mhm. Noch ein Punkt, wo wir immer mal wieder wo Leute sagen, das ist schwierig. Das ist, man sagt ja, es gibt diese Inhaberfamilien und die sind ja permanent im Clinch miteinander und die behindern quasi auch die Entwicklung, weil sie viel mehr ihre eigenen Interessen verfolgen und so weiter. Wie ist da der Stand aktuell aus deiner Sicht?
Also es gibt einen sehr guten Spruch darüber, dass man nicht in Unternehmen investiert, sondern in Unternehmer. Und wer selber schon mal Unternehmen geleitet hat, du wirst es auch selber aus eigener Erfahrung wissen, der weiß, dass am Ende immer alles zurückgeht auf verschiedene Kernpersonen, die eben Unternehmen in bestimmte Richtungen treiben. Und Volkswagen hat im Grunde genommen großes Glück, dass zu den Leuten, die dort an der Spitze sind, eine der erfolgreichsten und erfahrensten Autodynastien der Welt zählt. Das ist die Porsche und Piëch Doppelfamilie, ist alles ein bisschen kompliziert. Das sind zwei Familienstämme, da gibt es dann mehrere Generationen und natürlich auch unterschiedliche Individuen, die dann unterschiedlichen Einfluss innerhalb der Familie haben. Aber im Kern läuft es doch mal darauf hinaus. Die Porsche Piëch Familie hat quasi, ich sag mal etwas salopp, ihr gesamtes Familienvermögen auf dieses eine Pferd gesetzt. Die hatten damals eine Idee, die lautete in einem Satz, Volkswagen ist eine potenzielle Goldmine. Und das ist zum einen darauf begründet, dass dort wahnsinnige Kosteneinsparpotenziale sind, die man vielleicht über einen Zeitraum von 10 Jahren nach und nach diplomatisch vorsichtig umsetzen und realisieren kann. Es gibt Absatzchancen. Und man konnte, die haben sich ja damals auch in Anführungszeichen zumindest am Anfang relativ günstig dort eingekauft. Dann hatten die natürlich die Bruchlandung erlitten mit der Übernahme, die dann erstmal nicht klappte. Die Finanzkrise kam, dann kam natürlich obendrauf noch Dieselgate. Also die hatten jetzt auch mal 10 Jahre lang echt Pech. mussten auch mit internen Problemen kämpfen, wie zum Beispiel dieses ganze Management, was da jetzt ansteht bei denen für den Übergang von der dritten auf die vierten Gründergeneration. Das sind dann auch wieder mehr Personen, weil das Erbe ja nach und nach auf immer mehr Kinder verteilt wird. Und das war der eigentliche Auslöser meiner Studie. Das war der Punkt, wo ich, als ich mich da richtig eingegraben hatte, da hatte ich zu mir oder für mich den Schluss, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das entscheidende Drehmoment hinter der Aktie sein wird. Die Porsche und Piëch Familie werden da jetzt wieder stärker am Schalthebel sitzen und werden wieder proaktiver die Richtung bestimmen, was sie eben jahrelang aufgrund dieser ganzen Wirren nicht gemacht haben. Und ein entscheidender Hinweis, den ich da lokalisierte und der mich einfach überzeugte, war, als Ende letzten Jahres die beiden Familienstämme getrennt, aber zusammen auf einmal öffentlich auftraten und sagten, bei Bentley haben wir ein großes Problem, da sind riesige Verluste, Bentley gehört zum VW-Konzern.
Und produziert ja mit jedem Auto Verlust.
Gigantische Verluste.
Also wahnsinnig tolle Autos, die auch sehr teuer sind, aber sie verdienen kein Geld damit.
Sie verlieren Geld, das sogar fühlbar ist, selbst im großen VW-Konzern. Also mittlerweile kamen die Zahlen raus. Letztes Jahr hat Bentley 288 Millionen Euro verloren. Und die Familien haben jetzt gesagt, wir setzen hier eine kurze Frist und entweder ändert sich das oder Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist eigentlich genau das, was Volkswagen braucht. Schnelleres Management bei Entscheidungen. Der Herbert Diess, der CEO, hat das ja auch schon herbeigeführt. Und das war auch einer der Punkte, den der Betriebsratschef in New York anführte, dass jetzt wesentlich schneller entschieden wird. Und bei Volkswagen werden jetzt sicher auch einige unangenehme Entscheidungen mal angegangen und schneller durchgeführt. Und das war so mit Bentley, als die das öffentlich verfolgten, dachte ich, okay, die sind jetzt bereit, die haben sich neu aufgestellt, die kümmern sich jetzt mal wieder um das eine Investment, das ja alles entscheidend ist für den Wohlstand und für die Zukunft der Familie. Die haben ja einen klaren Fokus, die haben dann einen Korb mit Eiern und da passen die jetzt richtig drauf auf.
Das ist im Grunde nur ein großes Ei, was da drin ist.
Oder ein großes Ei, ja. Und mittlerweile zeigte sich dann ja auch vor wenigen Wochen, kam ja auch die Meldung raus, dass die Familie über die Porsche Holding für 400 Millionen Euro Aktien zugekauft hat und 400 Millionen Euro Cash mal zusätzlich noch in das Investment reinzustecken, ist ja auch mal eine Ansage und zeigt dann auch einfach wieder, was die Einschätzung der Familie ist hinsichtlich des Wertes der Volkswagen-Aktie. Die halten das für ein gutes Investment und sie machen da ein großes Commitment und zeigen öffentlich, dass sie sich da auch aktiv drum kümmern, auch jetzt mal vielleicht die ein oder andere Kontroverse lostreten werden. Und ich denke, dass man da im Zuge dieser Familie, die über Jahrzehnte wahnsinnige Erfolge hatte im Automobilgeschäft und da einen klaren Fokus hat und sich auskennt und einfach auch natürlich Kraft dessen, was sie darstellt und was sie an Posten hat, Aufsichtsratsvorsitzender bei Volkswagen, natürlich einfach was bewegen kann. Ich denke, da kommt jetzt wieder Dynamik rein.
Wenn man jetzt so schaut, das ist ja jetzt beispielsweise auch schon was, dass man sagt, okay, die Familie, die steht jetzt dahinter, die kümmern sich jetzt endlich wieder, die haben ja auch ihre ganzen Streitigkeiten vielleicht so ein bisschen beiseite gelegt, weil man jetzt auch erkennt, okay, was ist eigentlich wichtiger. Was könnten denn so Katalysatoren sein, die man außer dem schon genannten Personalabbau, wo Volkswagen noch entsprechend Kosten sparen könnte, wo man vielleicht auch Erträge generieren könnte? Gibt es ein paar Sachen, die in der Pipeline sind? Was fällt dir da ein oder was ist da auch schon bekannt?
Ja, also spannend könnte werden das Thema Börsengänge von Töchtern. Da gibt es zum einen die Traton, die Nutzfahrzeugtochter, die ja an die Börse gehen soll. Das ist schon offiziell beschlossen. Das sollte jetzt gemacht werden, wurde verschoben wegen Marktkonditionen. Über Weihnachten gab es ja an der Börse Turbulenzen. Und weil VW unter keinem Druck steht, unter keinem Finanzdruck, hat man gesagt, wir warten jetzt, bis die Börse wieder so ist, dass wir da die besten Konditionen rausholen.
Könnte aber bei einem positiven Börsenverlauf auch relativ kurzfristig dann passieren.
Das scheint vorbereitet zu sein, ja. Ready to go sozusagen. Spekulativ ist immer auch wieder in der Diskussion, ob nicht vielleicht Porsche, der Autohersteller, wieder an die Börse geführt wird. Es gibt da ja mit Ferrari die Steilvorlage. Mhm. Fiat brachte Ferrari an die Börse, hat eine gigantische Börsenbewertung. Und wenn Porsche, der Autohersteller, von Volkswagen an die Börse gebracht werden würde, könnte der Wert dieser einzigen Tochtergesellschaft schon fast an den Wert des Volkswagen-Konzerns im Moment heranreichen. Ist alles ein bisschen kompliziert, man muss dann sehen, wie da die Struktur gemacht wird. Ist aber auf jeden Fall schon mal als Gedankenspiel natürlich im Konzern durchgespielt worden. Und dann ist auch sehr spannend das ganze Thema, was sind die nächsten Schritte der Porsche-Familie und was passiert mit dem Discount, den es im Moment bei der Porsche Holding gibt. Es ist ja so im Moment, wenn man die VW-Aktie nicht direkt kauft, sondern man kauft die Porsche SE-Aktie als indirekten Zugang zu der Porsche Stammaktie, dann kriegt man ja im Moment einen Discount von 25% über den Holding-Abschlag, weil die Holding einfach von der Börse niedriger bewertet wird. Nun ist es so, bislang waren 90% des Vermögens der Porsche SE in Volkswagen investiert und offenbar hat man jetzt die Entscheidung gefällt, wir sprachen über diese 400 Millionen Zukäufe, dass man diese Quote weiter erhöht. Und es ist eigentlich in der Natur der Sache und eigentlich nur logisch, wenn diese Quote Richtung 100% gefahren werden sollte, dann kann man ja die beiden Aktien 1:1 praktisch gegeneinander austauschen, mal etwas vereinfacht gesprochen. Und der Holdingabschlag von 25%, der ist sicher zu hoch. Und die Familie wird den Abschlag natürlich auch nicht gerne sehen. Die werden sich auch überlegen, wie kann man den eventuell noch verringern. Und da gibt es ganz interessante Konstruktionen auch, die bei Porsche auf Holding- und Familienebene gefahren werden könnte. Die Familie hat in letzten Gesprächen auch gar nicht mal ausgeschlossen, dass man vielleicht mit Fremdfinanzierung noch weitere VW-Aktien zukauft. Und es würde.
Ich glaube, du hattest mir mal jetzt eine Studie geschickt, die Credit Suisse hat das ja auch empfohlen, hat gesagt, wenn man besieht, allein die Dividendenrendite von Volkswagen und die aktuelle Zinssituation würde es ja lohnend machen, auf Kredit Aktien von VW zu kaufen.
Absolut. Und die Porsche-Familie muss natürlich auch in der Außendarstellung ein bisschen vorsichtig sein, weil mit Fremdfinanzierung hat man sich auch schon mal ziemlich in die Nesseln gesetzt. Ja. Aber mal so unter reinem Financial Engineering-Gesichtspunkt ist es natürlich in der Tat schon so, dass man da mal über Fremdfinanzierung nachdenken müsste. Und selbst vor der Fremdfinanzierung stehen ja noch weitere Mittel zur Verfügung, die man in Zukäufe verwenden könnte. Und es gibt da alle möglichen Konstruktionen, die man sich in Zukunft mal vorstellen könnte, aus meiner Sicht. Die Frage ist auch, wird denn diese Holding gebraucht? Oder könnten zum Beispiel auch mal die VW-Stammaktien als Sachdividende ausgekehrt werden an die Aktionäre? Braucht man denn diese zwischengeschaltete Holding? Mhm. Man könnte diesen ganzen Holding-Abschlag beseitigen, indem man die Holding einfach abschafft. Alles leichter gesagt als getan. Das steht jetzt auch nicht von heute auf morgen an. Aber da gibt es so viele Strukturmaßnahmen, die man machen kann als Unternehmensleiter oder als Holdingleiter, dass ich mir da keine Gedanken darüber mache, dass man da in den nächsten 12 bis 18 Monaten einen sehr interessanten Newsflow kreieren wird. Und wie es meistens so ist, am Anfang glaubt ihm erstmal keiner dran, der Kurs steigt und wenn dann mal genug Leute genug verpasst haben, dann kommt wieder richtig Interesse in die Aktie rein und dann denke ich mal, sieht man da relativ schnell Kurse, die mal 20-30% höher sind als das, was wir im Moment haben. Die Aktie ist ja wirklich wahnsinnig billig. Also VW mit einem Kursgewinnverhältnis von 5 so ungefähr und Porsche dann durchgerechnet mit 4. Ja, was soll da aus Bewertungssicht noch weiter kaputt gehen? Und nach oben ist dann da einfach viel freie Luft.
Also wir reden natürlich jetzt hier nicht darüber, dass das jetzt ein Tentbagger wird, also, ich so eine Aktie jetzt verzehnfachen wird oder so, das will ich nicht. Aber man hat ja schon auch zuletzt gesehen, gerade das letzte Quartal des Jahres 2018 im DAX nochmal, überhaupt im deutschen Aktienmarkt, sehr, sehr schwach. Hingegen sowohl die VW als auch die Porsche-Aktie laufen seit mehr als einem halben Jahr jetzt seitwärts. Das heißt, es gibt immer wieder Käufer, die auf bestimmten Niveaus dann auch die Hände offen halten und sagen, gib her, gib her. Also das kann man auch aus Händlersicht sehr, sehr schön beobachten, wo dann immer wieder gekauft wird.
Genau, und was du aus Händlersicht eben gerade gut beschrieben hast, würde ich beschreiben als die meisten Aktien liegen in festen Händen. Wer die jetzt noch hat oder da in jüngster Zeit eingestiegen ist, der hat ja in der Regel entweder viel Sitzfleisch oder jetzt mal einen Zeithorizont von 2-3 Jahren. Und ich denke mal, auf Sicht von 2-3 Jahren muss diese Aktie eigentlich, sag mal so grob gesprochen, sich verdoppeln. Das längerfristige Potenzial steht in Sternen, das kann jetzt wieder keiner ausrechnen, aber für einen Standardwert mit einer guten Dividende und fundamental abgesichert ist eine Verdopplung auf 3 Jahren natürlich einfach eine wunderbare Perspektive. Und man muss hier nichts kaufen, was irgendwie das Risiko hätte, dass ein neu entwickeltes Produkt, das sich nicht verkauft oder eine Pharmafirma, die dann vielleicht mit der Forschung irgendwie schief liegt und dann kommt da ein schlechtes Ergebnis in den klinischen Tests raus. Es ist ja ein relativ sicheres Produkt. Und jetzt, wo da Strukturmaßnahmen wieder angegangen werden, bin ich da eigentlich guter Dinge, dass man da auf Sicht von 12 bis 18 Monaten gutes Geschäft macht.
Trotzdem nochmal, um auch so ein bisschen einfach mal die Risikoschiene so ein bisschen zu bedienen. Was wären denn jetzt so Dinge, wo man sagt, okay, das könnte jetzt auch eine Volkswagen, eine Porsche nochmal treffen? Also gibt es da Sachen, wo man sagt, da sollte man auch ein bisschen drauf achten, wenn das kommt, könnte es nochmal ein bisschen gefährlicher werden?
Also ganz klar ist natürlich, wenn jetzt die Weltwirtschaft von heute auf morgen dramatisch sich abschwächt und wir wieder ins Szenario reinlaufen wie im Jahr 2008, 2009, wird natürlich auch eine Volkswagen-Aktie betroffen sein. Das kann man ja gar nicht ausschließen. Meine Erfahrung im Leben ist, dass man eigentlich solche Marktschwankungen nicht vorhersagen kann. Da steckt niemand drin. Das muss man dann immer mal einfach aushalten. Aber grundsätzlich hat man eigentlich heute wieder ein ganz interessantes Fakt gesehen, was die Volkswagen-Aktie und Risiken anbelangt. Das wurde ja vorhin gemeldet, dass der ehemalige Vorstandsvorsitzende Winterkorn von der Staatsanwaltschaft angeklagt wurde wegen dem ganzen Dieselskandal. Das ist im Moment heute gerade überall auf allen News-Webseiten ganz oben die Aufmachergeschichte. Die Wirtschaftspresse berichtet, Twitter ist voll damit. Winterkorn war gerade der Nummer 2 Trending Suchbegriff, als ich mal in Twitter schaute. Und was macht die Volkswagen-Aktie? Ist 1% höher. Also da ist relativ wenig, denke ich mal, was nach unten noch Druck machen kann. Gleichzeitig sollte man natürlich auch als Anleger immer ein bisschen vorbauen und nicht auf einmal alles investieren, sondern mal einen Teil investieren und Pulver einfach im Trocken halten, um dann vielleicht gegebenenfalls nochmal nachzukaufen, falls der Kurs wirklich mal eine Kursschwäche hat. Kann immer passieren.
Logisch, das klar, wenn alles einbricht, dann wird auch hier nochmal was geschmissen. Aber mit den Großaktionären hat man natürlich auch jemanden in der Hinterhand, der unwahrscheinlich auf der einen Seite jetzt 400 Millionen gerade investiert hat und dann in 2 Monaten sagt, nee, wir verkaufen jetzt alles wieder, wie es vielleicht ein Hedgefonds machen würde, sondern die wollen schon länger auf jeden Fall dabei bleiben. Das Land wird nichts verkaufen und wie gesagt, dass wer jetzt noch dabei ist, in diesem medialen Umfeld auch, was man gerade hier hat, das ist wahrscheinlich kein kurzfristiger Zocker, sondern jemand, der eher längerfristig in das Ganze schaut.
Korrekt. Und dann mal so aus der Sicht der Familie betrachtet. Ich meine, da sind zwei Familienstämme, die schon lange im Autogeschäft tätig sind. Die haben schon viel erreicht, sind auch wahnsinnig reich, aber würden natürlich, ich meine, so Leute sind ja immer ehrgeizig, würden natürlich gerne noch mehr erreichen, würden auch sicher gerne mal diese 10 Jahre wettmachen, die sie da jetzt in Anführungszeichen verloren haben, dieses verlorene Jahrzehnt, ja, wo man mal so reingeschlittert ist. Und die Familien haben da eine irrsinnige Chance, ihr Vermögen auch nochmal gigantisch im Milliardenbereich zu steigern. Aber sie müssen sich konzentrieren und sie müssen liefern.
Ja.
Und klar, niemand, es gibt keine Garantien für die Zukunft, aber jemanden da an der Spitze sitzen zu haben, der sich so gut auskennt, so motiviert ist und so viel eigenes Geld drin hat, da kann man schon mal sagen, das ist also von der Aufstellung her so gut, wie es eigentlich geht.
Das ist ja auch, das fällt mir jetzt gerade so auf oder auch ein, das ist ja auch ein Punkt, der sich durch viele deiner Studien immer so zieht, dass du sagst, investiere auch immer mit den Unternehmern. Also das ist jetzt in dieser aktuellen Studie von Delek, ist das mit dabei, das war in der Bank Rothschild mit dabei. Also es gibt immer wieder so Dinge, wo man sagt, wenn die wirklich Involvierten ihre Taschen öffnen und kaufen, hat das in der Regel schon Gründe auch. Auch wenn es manchmal vielleicht ein paar Jahre dauert. Aber die wissen schon immer sehr, sehr genau, was passiert, weil die eben dann doch mehr Wissen haben, als wir das aus allen möglichen Dingen herauslesen können.
Die wissen viel mehr, als in jedem Geschäftsbericht drin steht. Und das führt uns quasi wieder zurück zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs, wo ich sagte, man investiert nicht in Unternehmen, sondern in Unternehmer. Das können Familien sein oder was auch immer. Aber letztlich geht es um die Menschen, die so einen Konzern nach vorne bringen. Und wenn die ihr eigenes Geld da investieren in großem Umfang, die könnten ja auch woanders investieren. Die werden sich schon sehr genau überlegt haben, warum sie das tun. Und ich denke mal, als Anleger gibt es, auf irgendjemanden muss man setzen. Und die Leute, die am meisten Kenntnis haben und das eigene Geld im Feuer stehen haben, die sind da eigentlich die zuverlässigsten Indikatoren im Durchschnitt gesehen. Nicht immer, aber in der Regel liegen die so ganz gut.
Gutes Schlusswort. Lieber Sven, vielen, vielen Dank für deine Zeit,
dass du extra
hergekommen bist. Wenn euch das gefallen hat, dann kommentiert das Ganze. Daumen hoch und dann sehen wir uns demnächst auch schon wieder. Wir treffen uns demnächst, dann machen wir auch mal noch ein schönes Video.
Ja.
Das Wetter wird auf jeden Fall, wobei wir haben jetzt ein ganz schönes Wetter heute, aber das Wetter wird besser sein. Wir treffen uns im Mai in Monaco.
Das hört sich sehr dekadent an, aber ja, das passte zufällig in unserem Kalender.
Ja, das passte. da werden wir da mal schauen. Da können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen was über die eine Aktie, die du im ersten Gespräch in dem Interview sagtest, uns mal ein bisschen anschauen. Ansonsten geht's hier weiter wieder mit neuen Videos auf diesem Kanal beziehungsweise im Podcast. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren. Bis zum nächsten Mal, euch viel Erfolg. Und tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.
Ciao. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst? Dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com/Termin und vereinbare noch heute einen Termin. In diesem 30-minütigen, absolut kostenlosen Termin wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, wie du starten kannst und wenn du schon an der Börse bist, wie du endlich langfristig Geld verdienen kannst. Bitte vergiss den folgenden Punkt nicht. Um erfolgreich an der Börse zu werden, brauchst du einen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du tun musst, um dauerhaft Geld an der Börse zu verdienen. Wir haben schon tausenden Menschen gezeigt, wie man die Börsen zur Erzielung eines regelmäßigen Einkommens nutzen kann. Und du kannst der Nächste sein. Geh jetzt auf www.optionsstrategien.com/Termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin.